Der Pater August Brändle, wie schon vorab gesagt, der aus dem Toggenburg kommt, hat seine theologische Ausbildung als Schönstadtpater in Münster, Westfalen gemacht. Er hat die Priesterweihe empfangen und hat von 1973 bis 1977 als Vikar in Sursee gewirkt. Als Präfekt in der Stavia in Estavaye kennen ihn noch viele, vor allem auch junge Leute. Jetzt wirkt er zu 50% in Worm als Vikar und findet seine Zeit noch im Heim von der Schönstadt und mit viel Jugendarbeit ausgefüllt. Dazu fällt noch seine Arbeit als Redakteur von der Jugendzeitschrift Kontakt. Pater Brändle kennt auch die Schönstadtbewegung Wallis sehr gut und unterstützt sie. So ist der Alois Grichting mit ihm ins Gespräch gekommen. Er hat von ihm wissen, was eigentlich Schönstadt bedeutet. Darauf hat ihm der Pater Brändle gesagt.
Vielleicht ist Ihnen schon mal das Wort Schönstadt begegnet. Oder Sie haben sich vielleicht auch schon gefragt, was Schönstadt ist. Ich möchte ganz eine einfache Antwort geben. Schönstadt ist eine Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche. Es gibt auch andere Erneuerungsbewegungen, wie zum Beispiel die charismatische Erneuerungsbewegung oder auch Focolarini gehören dazu. Schönstadt ist so eine katholische Erneuerungsbewegung, das heisst eine Bewegung, die entstanden ist in der katholischen Kirche, die vom Heiligen Vater auch abgesegnet ist und die von Rom geprüft ist. Also man kann sicher nicht sagen, wenn Sie im Fall das einmal gehört haben, dass Schönstadt eine Sekte ist. Es ist ein lebendiger Teil von der Kirche und möchte nichts anderes sein, mit einer lebendige Zelle, die zur Vitalisierung der Kirche beiträgt. Man kann sich vielleicht fragen, brauchen wir das überhaupt? Wir sind ja katholisch und alles klappt ja bestens. Aber ich habe schon jahrelang mit Jungen zu tun. Auch mit vielen Walliser habe ich zu tun gehabt, vor allem als ich in Estavaye, im Stavia gearbeitet habe. Und ich habe festgestellt, und vielleicht stellen Sie das auch fest, dass es auch Ermüdungserscheinungen gibt in der Kirche. Dass viele mit der Kirche nicht mehr so viel anfangen können oder auch viele sich nicht mehr identifizieren mit dieser Kirche. Und gerade wenn man mit Jungen zu tun hat, spürt man auch, dass viele Verführungskräfte da sind. Zum Teil von Sekten und zum Teil einfach, weil ihnen ein ganz anderer Lebensstil beigebracht wird. Das ist zum Teil vom Videomarkt aus, denken an Brutal, also an Sexstreifen, oder zum Teil auch, dass sie verführt werden von denen, die in Drogen reinkommen. Und manchmal steht man als Kirche, und gerade auch wenn man eine Verantwortung hat in der Kirche, ein bisschen ohnmächtig dem gegenüber. Und man fragt sich, wie können wir die jungen Menschen, wie können wir Menschen von heute wieder von innen her für unsere Kirche, für unser Anliegen vom Christentum gewinnen? Wie kann die Botschaft von Christus in eine neue Zeit eingebracht werden? Wie kann der Mensch von heute so innerlich ergriffen werden, dass er eine Zeit formen kann und auch die Botschaft in eine neue Zeit eintragen kann? Mir scheint das eine ganz wichtige Frage zu sein. Und darum, glaube ich, sind solche Initiativen entstanden, oder man kann auch sagen charismatische Aufbrüche, wo ich fest überzeugt bin, dass Gott selber hinter solchen Gründern steht. Und der Gründer von Schönstadt, der Pater Kentenich, ist nach meiner Meinung eine Person, die viel zu geben hat in der heutigen Zeit, und nicht umsonst hat der Papst bei seinem Besuch in Deutschland gesagt, dass der Pater Kentenich einer der hervorragenden Priester gestalten ist von diesem Jahrhundert.
Ihr habt gesagt, das sei also eine Bewegung, die in Deutschland ist entstanden, in Schönstadt. Hat Schönstadt eigentlich auch in gewissem Sinn eine Weltpolitik? Gibt es eigentlich nur in Deutschland Schönstadt, oder wie ist das?
Also Schönstadt ist ein Ort in Deutschland, in der Nähe von Koblenz, und dort ist die Bewegung entstanden, und zwar im Anfang von dem Jahrhundert, 1914. Der Pater Kentenich ist dort in der Nachwuchsschule von den Palatiner als Lehrer zunächst tätig gewesen, und er hat bald seine pädagogischen Fähigkeiten entdeckt. Er hat Freiheitspädagogik gekannt, Vertrauenspädagogik gekannt und er hat vor allem glaubt, dass in jedem ein grosses Kapital steckt, das man kann entdecken und wo man kann freilegen kann. Und damals muss man sich vorstellen, dass das Internat noch mit ganz autoritären Strukturen geführt worden ist. Und es ist nicht umsonst, dass dann auch bei diesen Jungen eine richtige Opposition entstanden ist, so eine richtige Autoritäts... eine Schwierigkeit, mit Autorität umzugehen. Das ist also nicht etwas, was man erst heute in der Kirche kennt, sondern was immer schon geht und unter der Jugend natürlich immer da ist. Und der Pater Kentenich hat den ganzen Aufbruch von Freiheit und von Mitgestaltung aufgegriffen und hat die Jungen können an einen Karren spannen, wo sie gespürt haben, da geht es um etwas. Und darum ist der Aufbruch dann immer stärker geworden und wo sie in den Ersten Weltkrieg gekommen sind, denn die Jungen, hat er auch gemerkt, dass sie sich auch unter ganz schwierigen Verhältnissen an der Front bewähren und dass sie aus dem erleben, was sie in Schönstatt bekommen haben. Und nach dem Krieg ist denn das immer stärker auch in die ganze Kirche gekommen, hat auch verschiedene Leute erfasst. Also in den 30er Jahren hat der Pater Kentenich manchmal im Jahr über 2000 Priester zum Beispiel zu Exerzitienkurs erfasst. Also man hat gespürt, das ist ein Aufbruch, oder wie mal ein Prälat Wolker, der mit Jungen gearbeitet hat, gesagt hat, da kann man wirklich auftanken. Und nachdem der Nationalsozialismus kam, hat der Pater Kentenich natürlich vor allem gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Und Schönstatt ist bald auch als Staatsfeind Nummer 1 bekannt gewesen, weil er den Mut gehabt hat, gegen den Hitler zu reden. Und weil er halt auch gesagt hat, dass der Hitler etwas Diabolisches an sich hat, also etwas Satanisches. Und das hat ihm dann auch ein bisschen den Kragen gekostet. Er ist dann nachher eingesackert worden, im September 1941, von einem Exerzitienkurs von der SS weggeholt worden. Und so in einen Tresorraum gesperrt worden, 4 Wochen, also ganz extreme Verhältnisse. Und die SS hat gemeint, sie hätten ihn knacken und fragt ihn, wie es ihm gegangen ist. Und er sagt, quietsch fidel, er hätte erst mal im Leben so schön können, ein bisschen Ferien machen da rein. Und dann ist er dann auf Dachau gekommen, ins Konzentrationslager, das war 3 Jahre da gewesen, extreme Bedingungen. Hat dort Priester ermutigt, auf internationalem Parkett, Polen, Tschechen, Franzosen, also auch die Deutschen, und hat vor allem versucht, in dieser Hölle von Dachau ein bisschen Himmel zu machen. Und hat gesagt, wir müssen unter ganz extremen Verhältnissen lernen, das Christentum zu leben. Und nachdem er Dachau dann überlebt hat, und er ist einfach überzeugt gewesen, dass Gott dahinter steht, darum hat er sich auf das Wagnis einlassen. Er hätte sich eventuell auch können als Lager unfähig erklären können. Aber er hat sich dem wollen stellen, wenn Gott dahinter ist, dann stand ich weiterhin für das ein, was Schönstatt bedeutet. Und nachher sind dann die Weltreisen entstanden nach Dachau. Und ist schon für Südamerika, ist auf Südafrika gegangen, ist auch in die Schweiz gekommen unter anderem. Und hat einfach von dem Aufbruch, wo er überzeugt ist, dass es eine Initiative Gottes ist, hat er wollen auch weltweit das anbieten. Und so sind dann die Weltreisen entstanden. Schönstatt ist international geworden, obwohl er die eigentliche Internationale in Dachau selber gegründet hat.
Wie viele Mitglieder hat ungefähr Schönstatt heute?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sind in dem Sinne nicht ein Verein mit eingeschriebenen Mitgliedern. Aber wenn man das so mit aller Unterschiedlichkeit von der Mitgliedschaft einmal sagen würde, sind es vielleicht, aber ich bin nicht so gut in Zahlen, tun sie mich nicht behaften, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht so weltweit etwa 100'000. Wir sind in allen Kontinenten und in etwa 40 Ländern. Und wenn wir auch die anschauen, die jetzt durch die sogenannte Rosenkranz-Kampagne von João Posebon, das ist ein einfacher Brasilianer, der einfach die schlichte Überzeugung hat, dass Mutter Gottes von Schönstatt, vielleicht müssen wir über das mal etwas sagen, was das soll, hat auch die Überzeugung gehabt, dass Maria auch heute eine Sendung hat und dass sie hilft, das Christentum in eine neue Zeit zu bringen. Sie hat ja damals Christus geboren und sie hat als Daueraufgabe, Christus eben auch in die heutige Zeit zu bringen, indem sie Menschen gestaltet, die von ihm erfasst sind. Und wenn man jetzt die Rosenkranz-Kampagne nimmt, wo immer in Berührung kommt mit so Gnadenbildern von Schönstatt, dann könnte man sagen, es ist rund 1 Million. Denn das hat vor allem von Brasilien aus einen sehr starken Aufschwung bekommen.
Ihr baut überall so Kapellen. Ich glaube, es besteht auch eine Absicht, hier im Oberwallis mal eine Schönstatt-Kapelle zu bauen. Wie ist das eigentlich mit diesen Kapellen? Was ist der Sinn?
Ja, eigentlich müsste ich hier einen Vortrag halten, aber ich muss ja mich sehr kurz fassen. Der Sinn ist der, dass der Pater Kentenich wollte sichern, das ist ein Ort, wo Mutter Gottes besonders wirkt. Und zwar ein Gnadenort, aber wo nicht entstanden ist aufgrund von einer Erscheinung, sondern die schlichte Überzeugung, so ist dann Schönstand entstanden 1914, dass Mutter Gottes wirkt unter uns von einem Ort aus, wenn wir uns mit ihr einlassen. Und da dahinter ist die schlichte Überzeugung, ich gebe, was ich kann, aus meinem Alltag, wo ich mich bemühe, Gebet und Opfer, Freude und Leid schenke ich ihr und tue ihr, wie sie die Gründungsurkunde heisst, gleichsam sanfte Gewalt an. Wir können die Mutter Gottes nicht zwingen, aber sie lässt sich vielleicht bewegen aufgrund von unserer Liebe, dass sie da unter uns ist und unter uns wirkt. Und die Überzeugung ist, dass Mutter Gottes da Menschen formt. Mutter als Erzieherin, oder? Das ist eigentlich so das Typische. Sie tut nicht so sehr uns helfen, dass wir etwas wiederfinden, was wir verloren haben, oder irgend zwischen Gebetserhöhung macht sie vielleicht alles aus. Ist auch Brotmutter, wie der Vater Köntenich in Dachau gesagt hat. Aber ihre Spezialität ist, Menschenformen, Christus in uns zu inkarnieren, dass Christus in uns neu gestaltet hat. Und darum hat der Ort und das Heiligtum so eine Bedeutung.
Aber eben, ihr bemüht hunderte von solchen Kapellen. Wie ist die Philosophie, was da dahinter steht?
Ja, ursprünglich hat man gedacht, das bleibe nur das eine Heiligtum in Schönstatt. Und der Pater Köntenich ist ein, der nicht besondere Visionen und Erscheinungen hatte, dass er eines Tages von einem Engel eine besondere Botschaft bekommen hat, er müsste das jetzt anders machen. Sondern da ist so 1941 in Nueva Helvetia in Südamerika so ein Heiligtum gebaut worden von den Marienschwestern, die dort waren. Und dann hat er sich das überlegt und denkt, das könnte ja durchaus sein, dass nicht nur Schönstatt in Deutschland soll sein, sondern dass an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Ländern Schönstatt entsteht und hat schon dort das Anliegen gehabt, dass Schönstatt in jedem Land ganz neu muss gegründet werden und durch Hirn und Herz der Einheimischen gehen muss, oder? Und dass somit also das Anliegen von der Inkulturation schon ganz früh in Schönstatt war. Und wenn da im Wallis ein Schönstatt-Heiligtum kommt, dann ist das zwar ein Schönstatt-Heiligtum gleich wie alle anderen 100 Heiligtümer auf der Welt, aber es soll das Anliegen haben, dass da durch Hirn und Herz von der Walliser Schönstatt durchgeht. Und dass so irgendwie auch die Originalität von Schönstatt kann gewahrt bleiben, aber auch bereichert wird durch die ganze Richtung von der Walliser.
Ihr, Herr Pater Brändle, habt, glaube ich, schon im Oberwallis in der Schönstadtbewegung geschafft. Könntet ihr zwei Worte sagen zur Schönstadt Oberwallis?
Also ich möchte vielleicht kurz sagen, wieso dass ich überhaupt hier im Wallis bin. Sie spüren ja, dass ich gar kein Walliser bin, sondern ein Toggenburger. Aber ich habe in Nesterweihe geschafft lang. Und in Nesterweihe habe ich immer mit Walliser zu tun gehabt. Jedes Jahr sind so rund 50 bis 100 eigentlich da gewesen, wenn ich die Sommerkürze rechne. Und ich möchte auch hier alle grüßen und besonders mich freuen, die mich vielleicht auch hören. Und dann bin ich hier ins Wallis gekommen und habe einerseits mit ehemaligen Stavianern ein bisschen gearbeitet, aber vor allem dann auch den neuen Impuls, der auf dem Stavia ausgekommen ist, so in den 70er Jahren, das habe ich ein bisschen mitverfolgt. Und ich tue vor allem mit der männlichen Schönstadtjugend arbeiten. Der Pater Fuchs, wo Sie ja sicher alle kennen, der Pfarrer ist von Ried Mürel, hat schon lange mit solchen Lager angefangen, schon in den 80er Jahren. Und ich habe dann 1989 oder 88, muss das gewesen sein, habe ich mit diesen Schönstadtbubenlager angefangen und habe vor allem mit denen zu tun. Aber ich bin manchmal auch an Tagungen dabei, der Joderheim-Tagung, der sogenannten, oder bei im Simplon oben schon bei diesen Tagungen dabei gewesen. Habe manchmal auch mit Müttern zu tun oder durch Wallfahrten begleiten auf Quarten, das ist das Zentrum der Marienschwestern am Ballensee, oder auch andere Wallfahrten, wo in der Diözese Seite von Schönstatt aus organisiert werden.
Herr Pater August Brändle, ihr dürft aber, abgesehen von diesen Arbeiten, die ihr mit Jugendlichen macht, sicher auch noch mit anderen Gruppen im Oberwallis arbeiten. Welche sind das?
Also ich habe gesagt, ich tue vor allem mit der männlichen Schönstadtjugend arbeiten. Dann gibt es aber auch Mädchengruppen, Mädchenlager. Die haben zum Beispiel auch dieses Jahr ein Lager in Grächen. Es gibt also Mütter, die vor allem Marienschwestern mit ihnen arbeiten, recht viel und sehr intensiv sind die an der Arbeit. Es gibt auch Männer, die da mitmachen und es gibt auch Familien. Und das wäre mein Anliegen jetzt neben der Jugendarbeit, dass vor allem auch starke Familien entstehen. Denn ich glaube, eine vitale Kirche lebt immer auch von lebendigen Zellen von Familien. Da möchte ich also in Zukunft ein bisschen mehr investieren, auch ganz im Sinn vom Triennium. Von der Familie, wo ja ein Anliegen ist, auch vom Kardinal Schweri.
Und habt ihr nicht irgendwie im Oberwallis, sagen wir, einen Sitz,
Ja, eigentlich sind sie nicht. Marienschwestern, die haben eine Wohnung in Naters. Jetzt kommt dann Schwester Silja Matle hier runter wohnen und dort von da aus ein bisschen im Dienst von der Bewegung oder auch von der Pfarrei arbeiten. Und wir Patres, wir haben einerseits den Pater Fuchs, der ja Pfarrer ist von Ried Mürell. Und er tut ja von dort aus für die Pfarrei und für die Bewegung arbeiten. Und ich selber komme ab und zu, gelegentlich auch andere Patres in die Wohnung, die wir haben an der Martinistrasse in Brieg. Dann könnte man vielleicht sagen, dass auch die Schwester Heidi, die jetzt nicht im Oberwallis ist, sondern im Unterwallis, als Sekretärin vom Kardinal Schweri, dass sie auch ganz im Dienst von der Ortskirche steht.
Herr Pater, wir sind jetzt gerade in der Mitte von unserem Gespräch angekommen. Ich tue jetzt hier, wie es im Ruhig ist, etwas Musik machen. Und zwar ist das Musik, was ihr uns mitgebracht habt, was zum 100. Geburtstag von Pater Kentenich 1985 ist eingespielt worden. Pater Brändli, was ist eigentlich die Spiritualität von Schönstatt?
Ja, vielleicht ist ja gerne so einfach zu sagen, was überhaupt Spiritualität ist. Das kommt ja vom Wort Spiritus. Also was ist eigentlich die geistige Mitte von Schönstatt? Woher lebt Schönstatt? Wo sind die Grundkräfte von Schönstatt? Ich glaube, da könnte man drei Momente könnte man da namhaft machen. Erstens einmal, ganz wichtig ist es für uns, dass wir im Leben hineinstehen. Und dass wir Gott im Leben probieren zu erfahren. Wie Gott durch das Ereignis vom Leben wirkt, was auch in einem selber als Anregungen herum sind, dass man auch das ernst nimmt, der Heilige Geist, der in uns hinein wirkt, und dass man auch ganz offen und sensibel für das ist. Und dass man vor allem auch schaut, was in der Zeit vor sich geht. Zeichen von der Zeit erkennen, ist schon immer etwas ganz Wichtiges gewesen, bevor das Zweite Vatikanische Konzil das so stark betont hat. Also gemäß dem Wort von Jesus, wo er sagt, nicht nur Zeichen am Himmel, sondern Zeichen von der Zeit müssen wir erkennen und auf das flexibel und bereit darauf eingehen. Das ist ein erster Punkt. Also praktischer Vorsehungsglauben. Gott leitet, wirkt im Leben. Im Gott des Lebens. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, das ist ein Bündnis Spiritualität. Das Wort Bund, Bündnis ist vielleicht ein bisschen hergeholt Und trotzdem ist das eigentlich etwas ganz Zentrales für uns Christen. Nicht umsonst schreibt man auch von einem alten Bund, von einem neuen Bund. Und mir scheint auch interessant, dass der berühmte Schweizer Theologe, Hans-Urs von Balthasar, einmal gesagt hat, ist eigentlich eigenartig, dass noch keine Spiritualität das Bündnis als Spiritualität genommen hat. Bund ist doch so zentral für uns. Und darum ist das Liebesbündnis, das sogenannte mit der Mutter Gottes im Heiligtum, für uns wichtig. Aber damit überhaupt die Bundesspiritualität, die wir als Christen haben, kann eingeübt werden. Und der Bund ist wohl deswegen auch so wichtig, dass man spürt, man ist nicht allein, sondern ist etwas Gegenseitiges. Gott wirkt, wir wirken mit. Mutter Gottes hat hier in Schönstatt im Heiligtum für unsere Zeit eine Initiative ergriffen, aber sie tut das zum Wohl der Kirche und der Welt nur dann erfüllen, wenn wir so gut wir können, unsere Beiträge geben, wenn wir mitmachen. Das Gegenseitige, nichts ohne dich, nichts ohne uns, ist für uns ganz zentral. Und der dritte Punkt, das ist ein Sendungsglauben, und zwar ist jetzt da nicht gemeint, dass wir meinen, nur wir sind oder wir allein und sonst niemand. Wir sind eine Bewegung, wir sind ein Aufbruch, aber wir glauben, dass wir einen Beitrag zu leisten haben. Und zwar glauben wir, dass wir ein Modell in Schönstatt haben, wo Kirche einiges kann abschauen kann oder vielleicht auch eine Dynamik bekommen für eine neue Zeit. Also wir betrachten uns als einen Sauerteig im Grossen, wir betrachten uns als ein kleines Senfkörnchen, aber wir sind der Überzeugung, dass da Gott etwas wirkt, wo für die heutige Zeit und für die heutige Kirche ein grosses Angebot ist.
Herr Pater, zum 100. Geburtstag vom Pater Kentenich ist ja eigentlich, so wie ich einmal gehört habe, ein Musical gemacht worden. Was könnte man zu diesem Musical sagen?
Es wäre ja interessant, auch die Musik zu hören, es wäre interessant, auch die Texte anzuschauen. Die sind von einem berühmten deutschen Texter verfasst worden, von Wilhelm Wilms, und vertont von Ludwig Edelkötter, wenn ich das recht habe. Ja. Es wäre interessant, das zu hören, und ich glaube, es würde auch vor allem den Jungen gut gefallen. Und es sind manchmal auch ein bisschen freche Texte drin, und vielleicht gefällt es mir darum auch besonders gut. Und es gibt eine Stelle, wo ein bisschen sagt, wo wir vielleicht auch in der Kirche stehen und um was es geht, aber ganz auf dem Hintergrund von dem, was Schönstatt gelebt hat. Der Pater Kentenich hat natürlich auch gelegentlich ein bisschen Kirchenkritik betrieben und ich glaube nicht zu Unrecht. Und da gibt es eine Stelle, ich möchte das als Abschluss jetzt vorlesen, wo ein Lied ist, wo an einen Herr Kardinal gerichtet ist, und der Wilhelm Wilms, also der Texter, er ist selber kein Schönstädter, aber ist so ein bisschen eingetaucht in die ganze Denk- und Lebensweise von Schönstatt und hat dann so formuliert, mit dem möchte ich aufhören, vor allem auch darum, weil das marianische Anliegen auf eine sehr gute Art eingearbeitet ist. Es ist zu revidieren, ob wir nicht mehr und mehr unsere Ohnmacht akzeptieren. Und glauben, dass in unserer Schwachheit das zum Tragen kommt, was Maria hat getragen. Und was sie konnte von sich selber singen, sagen, auch für uns alle gilt. Er hat mich erhöht, die Niedrige, die Reichen lässt er leer ausgehen, die Mächtigen stürzt er vom Thron. Vor Liebe müssten wir erglühen, denn die Glühenden verbrennen nicht, Mann. Wird uns an den Früchten erkennen. Und wenn man nur das, was wir längst gedacht, gelebt, gelitten sieht, dann ist es so, dass ohne Zweifel jedermann ganz offenbar die Frucht am Baum erkennen kann. Das war meine Hoffnung zum Schluss, dass Schönstatt eine gute Frucht ist am Baum von der Kirche.
Das wünsche ich euch, Herr Pater. Ewe Darlegungen, die ist gezeigt, dass ihr doch in eurer Bewegung global denkt und durch eure Arbeit im Oberwallis, dass ihr lokal dort handelt. Ich spiele jetzt zum Abschluss, nachdem ich eben nochmal herzlich danke und eben alles Gute wünsche und eurer Bewegung euch, zum Abschluss nochmal ein Stück aus der Serie von Liedern, die entstanden ist zum 100. Geburtstag vom Pater Kentenich.
Währenddem die Bewegung der katholischen Traditionalisten pro Ecclesia Düsseringen über die mögliche Einsetzung von einem apostolischen Administrator für den Kanton Zürich als Gerücht abtun will, hält die Schweizerische Bischofskonferenz an der Aussage fest. Sie hätte das wiedergegeben, was ihnen Erzbischof Rauber gesagt hätte. Damit ziehe es nicht um einen Namen oder eine definitive Lesung gegangen, sondern nur um Möglichkeiten. Kroatien braucht Hilfe. Es wird alle herzlich empfohlen, doch ein offenes Herz zu haben und die Menschen nicht zu vergessen. Bereits ist die vierte Sendung, vor allem mit Kindernahrung, in die Caritas-Zentrale nach Zagreb gebracht worden. Wer die Aktion weitere unterstützen möchte, der kann sich ans Altersheim St. Maria in Visp wenden. Das Sinnvollste von der nächsten Woche spricht der Vikar Richard Lehner. So wären wir wieder am Ende von unserer Sendung. Ich danke allen, die beim heutigen Kirchenmagazin mitgeholfen und mitgemacht haben. Allen Zuhörern wünsche ich einen frohen Sonntag und viel Freude und Sonnenschein im Herz. Mag und Angst, Kummer und Sorge sich im Vertrauen auf Gottes Vorsehung leichter tragen. Das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Mozart hat ein wunderschönes Andante für Klavier komponiert. Mit dem will ich euch jetzt am Ende von der Sendung Piete Gott sagen.